Herzlich willkommen im Female Leader Stories Podcast. Heute hörst du eine besondere Podcast-Episode aus Carpe Diem, dem Podcast für ein gutes Leben. Niki Löwenstein und Holger Potier laden jede Woche inspirierende Gäste ein und Katja war eine davon. Wenn du in die über 200 Carpe Diem-Folgen schnuppern möchtest, findest du den Link in den Shownotes.
Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Carpe Diem. Mein Name ist Niki Löwenstein. Ich freue mich, dass du unseren Podcast wieder angeklickt hast und ich hoffe, das folgende Interview wird dich unterstützen, im Job nicht nur Spaß, sondern auch Erfolg zu haben. Die meisten von uns kennen das Gefühl, manchmal ein bisschen unterzugehen im Bürotrubel, vielleicht auch übersehen zu werden bei Beförderungen oder unsicher zu sein, wie wir denn Ideen am besten präsentieren können. Für alle diese Fragen haben wir heute eine echte Expertin am Start, Karrierecoach Katja Radlgruber. Herzlich willkommen.
Dankeschön, Niki. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein im Podcast.
Ich freue mich auch. Du weißt nämlich, wie man die Karriereleiter hochklettert, ohne dabei zu sehr ins Schwitzen zu kommen und hast heute viele Tipps mitgebracht. Ich freue mich schon.
Am besten nimmt man den Fahrstuhl und gibt das Ziel ein.
Wunderbar. In der ersten Minute schon der erste Tipp. Sag mal, Katja, mit welchen Anliegen kommen denn deine KlientInnen zu dir?
Das ist schon angesprochen. Häufig gibt es Überforderung im Job, ja, also sich nicht mehr rauszusehen, keine Klarheit zu finden über das, was ich tatsächlich möchte und wie es zum Umsetzen ist. Also Karriereplanung, Karriereziel kristallisieren ist ein starker Fokus. Wo soll es langfristig hingehen für mich? Was sind überhaupt meine Träume und meine Ziele? Und dann auch, naja, wie schaffe ich den Weg dorthin? Und nicht ins Strudeln zu kommen, nicht ins Schwitzen zu kommen, sondern wie darf es auch leicht gehen, ist dann das Anliegen. Und da ist für mich ganz wichtig, gleich mal vorweg zu schicken, Karriere kann vieles sein. Karriere muss nicht die Karriereleiter hoch sein. Das kann auch eine Seitensprossenwand sein, wo man quer klettert und manchmal ganz aussteigt und das eigene Gerüst baut, um in der Metapher zu bleiben.
Also bist du ein Ninja-Coach.
Ja, total. Also es gibt viele, viele Wege, die eigene Karriere zu gestalten. Und gleichzeitig bin ich ein Verfechter davon, deinen Einfluss zu erhöhen über deine Karriere. Also das umzusetzen, worum es dir wirklich geht, einen Impact zu haben und auch, naja, einen positiven Beitrag zu leisten. Aber in dem Bereich, wo du selber sein möchtest und in dem du aktiv sein möchtest.
Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, du als Karrierecoach, wie hast du denn deine eigene Karriere gestaltet? Wie bist du das geworden, was du heute tust?
Das werde ich tatsächlich häufig gefragt und die Frage ist so passend, weil ich jetzt gerade mein 5-jähriges Jubiläum als Unternehmerin gerade feiere und ich mich das Gleiche auch immer wieder frage, wie bin ich hierher gekommen, wo ich bin? Und tatsächlich ist es kein Karriereplan gewesen, hier Coach zu sein und heute das Interview bei dir zu machen.
Also du bist nicht vor 5 Jahren da gesessen mit einer Mindmap und hast gesagt, dazu Niki, da
möchte ich mal hin. Ja, unbedingt möchte ich im Carpe Diem Podcast sein. Ich weiß nicht, ob es den vor 5 Jahren schon gab. Ich glaube fast nicht, ich weiß es nicht. Gleichzeitig ist es manchmal die Begegnungen, die wir dann wahrnehmen im Leben, die prägend sind für unsere Karriere. Und ich glaube, da auch eine gewisse Offenheit zu haben, was dir begegnet und wozu du dann ein Ja hast und wo ganz natürlich Energie hinfließt, das ist dann auch ganz richtig für dich. Aber um die Frage abzuholen, ich war sehr erfolgreiche Managerin, schon sehr jung. Ich habe mit 23 schon über 100 Mitarbeiterinnen geführt und in meiner Verantwortung gehabt, habe bei einem Filialisten, einem sehr bekannten, gearbeitet, 5 Filialen dort verantwortet, war in der internationalen Expansion dann ein ganzes Jahr im Ausland tätig, habe über 50 Filialeröffnungen dort begleitet. Also ich war im Tun und im Machen und im Endeffekt am besten Weg, hier noch weiter aufzusteigen. Und da bin ich dann gesessen in meiner Wohnung in Italien damals im Ausland und es war schon die 2. Wohnung, die ich damals bewohnt habe als Expat, weil man natürlich viel im Einsatz ist und am Rumziehen. Und bin da gesessen und habe mich gefragt, was will ich hier nach diesem Einsatz, weil es ein befristeter Einsatz ist, was möchte ich? Und dann stand im Endeffekt nur 2 Optionen zur Wahl, nämlich entweder will ich gesehen werden mit meinem Potenzial, ich will aufsteigen in der Firma und will die Beförderung haben, nachdem ich mich hier so eingesetzt habe, oder ich möchte mein eigenes Ding haben und mir die, ja, Anerkennung, die Wertschätzung holen und auch zu zeigen, was ich alles drauf habe. Also für mich war es ganz wichtig, zu zeigen, ich habe mehr drauf als das, was ich aktuell mache. Das geht mir eh schon leicht von der Hand. And I want the next thing. sozusagen.
Aber bist du ein sehr mutiger Mensch? Weil das ist ja nicht ohne zu sagen, weil es läuft alles ganz wunderbar, aber jetzt mache ich ganz was anderes.
Ich denke, per se bin ich ein Risiko zugeneigter Mensch, ja? Also ich habe kein Problem damit, auch mal ein Risiko einzugehen. Und gleichzeitig ist es ja schon so, dass man dann anfängt zu zweifeln, naja, gebe ich etwas Gutes weg, was ja gerade so läuft. Spitzensportler sagen, hör auf am Höhepunkt deiner Karriere, ja, wenn alles gut ist und gut läuft. Und vielleicht ist es auch ein Anflug von dem. Aber ich glaube, es war mehr, ich lasse das Schicksal ein bisschen entscheiden, welcher Weg läuft. Ich habe gewusst, beides ist für mich eine gute Option und habe mir Szenarien überlegt, wie das laufen konnte. Und bin dann im Endeffekt in die Verhandlung gegangen mit meinem Arbeitgeber, mit meinem damaligen Chef und habe gesagt, das ist das, was ich möchte, das ist das, was ich mir vorstelle, wie machen wir das möglich? Und ich habe damals schon gemerkt, dass mir Verhandeln liegt. Dementsprechend kommen auch Gehaltsverhandlungen sehr, sehr gerne als Themen heute von meinen Klientinnen. Wie kann ich das rüberbringen, was ich möchte? Im Endeffekt habe ich einen guten fünfstelligen Bonus damals für mich ausgehandelt, habe nochmal verlängert meinen Auslandseinsatz und gleichzeitig wurde mir die Beförderung nicht gegeben in dem Zeitpunkt, weil es geheißen hat, okay, die Stelle gibt es einfach aktuell nicht. Ich habe gesagt, okay, wenn ich nicht die Beförderung bekomme, dann möchte ich ein Jahr Bildungskarenz haben. Jetzt sind wir in Österreich sehr privilegiert, dass wir das machen können und wirklich diese Chance nutzen können. Und ich habe zu dem Zeitpunkt gesagt, okay, ich mache meine Coaching-Ausbildung in einem Jahr Bildungskarenz. War wirklich die erste in der Position, die das dann machen konnte. Also war wirklich auch ein großer Step. Und bin dann rausgegangen, habe meine Coaching-Ausbildung gemacht und bin nie wieder zurückgekehrt, sage ich jetzt mal. Das war auch so geplant. Ich bin rausgegangen und habe gewusst, ich gründe mein Unternehmen, weil dieser eine Weg, da hat das Schicksal Nein gesagt. Das war nicht mehr im Fluss oder das war nicht das, wie ich es mir vorgestellt hätte. Da habe ich gesagt, okay, dann mache ich selber. Dann suche ich mir meinen eigenen Weg. Bin rausgegangen mit der Idee, mein Modelabel zu gründen für Business-Anzüge, ja, WeSuit Business Fashion, und habe das gemacht 1,5 Jahre lang, bis dann Corona kam. Und das war ein sehr, sehr großer Scheidepunkt auch nochmal in meiner Selbstständigkeit, in meinem Unternehmertum, weil ich erstmalig in meiner gesamten Karriere vor etwas gestanden bin, was nicht zum Erfolg geführt wurde.
Ah, das heißt, du hast das erste Mal eine Art Scheitern erlebt?
Ja, tatsächlich war es das zweite Mal, aber über das erste Mal habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gerne gesprochen. Heute kann ich darüber sprechen, weil ich es aufgearbeitet habe, aber ich habe auch einen Fehler in meiner Corporate Career gemacht, über den ich sehr lange, wie soll man sagen, mich geschämt habe, geschwiegen habe etc. Und da sind wir bei dem Thema Fehlerkultur. Ja? Wie wird mit Scheitern und Fehlern umgegangen? Und ich so als High-Performerin, sehr junge Managerin und so weiter, habe das überhaupt nicht mit meinem Selbstbild vereinbaren können, hier irgendwo nicht erfolgreich zu sein. Und das hat extrem an mir genagt. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern an diesen Moment, wo ich gesessen bin und ich habe gewusst, das einzige kluge Ding ist jetzt, das Modelabel loszulassen, weil du hast es nicht profitabel bekommen. Wir haben Corona-Krise. Niemand sitzt im Anzug im Homeoffice. Also der Bedarf ist einfach jetzt nicht vorhanden und du willst nicht ein Jahr lang darauf warten, dass der Bedarf sie wieder hebt.
Und das ist ja nichts, was du falsch gemacht hast. Das waren ja die Umstände, mit denen niemand rechnen konnte.
Klar. Und ein bisschen meine Blauäugigkeit, wie ich da reingegangen bin, sage ich jetzt mal. Also ich habe es vorher gesagt, Selbstständigkeit ist härter, als ich es mir vorstellen konnte am Anfang, weil es immer so leicht lief, auch in meinem Leben. Und dann habe ich mir das nicht vorstellen können, dass ich auch mal Herausforderungen habe, wo ich mir denke so, ich weiß nicht, wie ich das löse. Ich habe keine Ahnung.
Was war denn dieser erste Fehler?
Der erste Fehler war meine erste Filialeröffnung, die ich in Österreich begleitet habe, wo ich Hals über Kopf in Arbeit untergegangen bin. Also ich habe meine Masterarbeit parallel berufsbegleitend geschrieben. Ich hatte eine schreckliche Beziehung damals, die mir nicht gut tat. Ich habe auch noch nicht gelernt gehabt, irgendwie rechtzeitig nach Unterstützung zu fragen und irgendwie Support aufzustellen. Und ich habe meine Führungskräfte nicht unter Kontrolle gehabt, mit denen ich gearbeitet habe, also im Sinne von meinen Mitarbeitenden. Und hatte da konkret einen Mitarbeiter, der sehr stark in einem Statuskampf ganze Zeit mit mir verwickelt war. Und das war gerade mal 3 Monate, nachdem ich meine Führungsverantwortung übernommen habe, habe ich diese Öffnung gehabt. Das heißt, es war es war Überforderung pur, es war Stress pur und ich war der Herausforderung einfach nicht gewachsen zu dem Zeitpunkt.
Aber ein wichtiges Learning.
Extrem wichtiges Learning, auch zu sagen, es gibt Dinge, für die ich auch noch nicht bereit bin, unter Anführungszeichen. Und das habe ich auch gemerkt im Unternehmertum. Ich wollte auch zu schnell zu viel und habe dann gemerkt, okay, maybe you are not ready for this yet. Ja, das heißt nicht, dass du es nie kannst, aber auch Step by Step die Herausforderungen anzunehmen, war schon ein Learning für mich als Mensch, der alles immer und sofort möchte und relativ ungeduldig ist von, ich will das jetzt und let's go.
Ich könnte mir vorstellen, dass in deiner Beraterinnen-Tätigkeit auch das ein großes Thema ist, wenn Frauen, du bist ja auf Frauen spezialisiert, quasi du hast den Fokus darauf, wenn Frauen zu dir kommen und sagen, ich weiß nicht, ob ich das machen soll und dann herauszufinden, ist das etwas, das mir gerade noch zu viel ist, wie du es jetzt gerade bei dir selber beschrieben hast, oder traue ich mich einfach nicht und ich muss aber ins kalte Wasser und let's do it.
Ja, total. Also oft versuchen sich Klientinnen die nächste Herausforderung auszureden, ja, weil sie Angst davor haben zu scheitern. Und gleichzeitig können wir nur Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen aufbauen, wenn wir auch Challenges nehmen. Deswegen würden mich auch sehr viele Menschen als selbstbewusst beschreiben, weil ich meistens in irgendwelche Herausforderungen einfach reinspringe und schaue, ob ich schwimme. Bis jetzt hat es ja immer geklappt, untergegangen bin ich noch nicht. Ja. Und damit steigt auch die Fähigkeit zu schwimmen, wenn man schwimmt. Also man kann nicht trocken schwimmen lernen. Es funktioniert einfach nicht. Ja. Und so ist heute eine Mitarbeiterin von mir, die auch Karrierecoach ist in meinem Team, eine ehemalige Klientin von mir, die in ihre Führungsverantwortung gestartet ist mit mir als Klientin damals und innerhalb von 3 Monaten ihre Abteilung mit 33 Stunden geführt hat. Also im Sinne von, es kann auch ganz anders sein, diese Erfahrung, die Mida geprägt hat mit 100 Stunden die ersten Wochen arbeiten wirklich und trotzdem nicht fertig zu werden mit dem, das muss nicht so sein. Und das lerne ich heute auch meinen Klientinnen, wie sie da auch in die Führungsverantwortung gehen, ohne diese Überforderung.
Was sind denn so typische Herausforderungen, denen Männer und auch Frauen in der Arbeitswelt aktuell gegenüberstehen?
Ich glaube, dass die Geschwindigkeit immer mehr erhöht wird, der Druck wird immer mehr erhöht. Also viele Menschen kämpfen mit Burnout-ähnlichen Symptomen. Also da, wo wir eigentlich Wertschätzung erfahren wollen für unsere Leistung, aber die andere, unser Gegenüber, unsere Chefin, auch so unter Druck steht, dass sie das gar nicht mehr wahrnimmt, dass die Wertschätzung auch nicht mehr fließt zu uns. Und das führt dann zu so einer Spirale von nicht gegebener Wertschätzung und Ausbrennung, immer mehr zu geben, aber immer das Gefühl zu haben, weniger zurückzubekommen. Und das ist ein Gefühl, das besonders Frauen auch haben, zum Beispiel im Thema Gehalt. Wir haben jetzt erst Equal Pay Day ja gehabt letzte Woche, ja auch dieses Gefühl zu haben, ich gebe so viel oder ich gebe so viel wie auch meine männlichen Kollegen, aber ich bekomme weniger zurück. Und da können alle Chefs und Chefinnen, die jetzt zuhören, sich eine Regel aufschreiben, nämlich jedes Mal, wenn du jemanden siehst, jemanden anderen, einen Mitarbeiter, wertschätze zumindest eine Sache. Egal wie schlecht alles andere ist, egal wie viel Druck, egal wie viel finanzieller Notstand da ist, es gibt immer etwas Positives, es gibt immer etwas, was man wertschätzen kann und von diesem Fundament kannst du aufbauen. Und das war auch eines der wichtigsten Prinzipien, das ich mir aufgeschrieben habe als Führungskraft dann, wo ich immer gesagt habe, und ich gehe in jede Filiale rein und ich finde zumindest eine Sache, die richtig gut ist, die ich wertschätzen kann, selbst wenn der ganze Laden sonst nicht gut ausschaut. Ja. Und das hat mir eine total gute Beziehung verschafft zu meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und das war eines der Erfolgsgeheimnisse, die ich dann gehabt habe. Ich kann wahnsinnig gut Menschen entwickeln. Und das habe ich gelernt als Führungskraft und dann später natürlich in meine Profession als Coach übernommen. Und diese fehlende Wertschätzung ist ganz eklatant im deutschsprachigen Raum. Also wir kennen vielleicht das aus Filmen oder vielleicht war die eine oder andere schon vor Ort in englischsprachigen Räumen, sage ich jetzt einmal, wo viel mehr zelebriert und gewertschätzt wird, was auch schon gut läuft und da ist. Und wir empfinden das manchmal als oberflächlich in unserer Kultur und gleichzeitig ist es aber etwas, was wir so sehr wollen. Ja, und jetzt, wenn jemand zuhört und sagt, ja, und ich will auch mehr Wertschätzung haben und ich möchte das, dann frage ich, wen hast du denn heute schon gewertschätzt? Also auch wirklich auch das als Kultur einzuführen, hängt an uns allen, würde ich sagen. Um auf die Frage zurückzukommen, was ist sonst noch los in der Arbeitswelt aktuell? Einerseits diese ja, Überforderung und sehr viel Druck ist da und andererseits aber auch sehr viel Umbruch und Chance, die wir auch als Chance wahrnehmen können. Also wir hätten die Möglichkeit, jetzt wieder zu einem Schmetterling zu werden, aus unserem Kokon rauszubrechen. Die Frage ist nur, ob wir uns trauen, auch den eigenen Weg wieder zu gehen, auch als Gesellschaft, als Wirtschaft und aber jetzt auch auf die einzelne Person hinbezogen. Traust du dich, zu dir selber und deinen Farben zu stehen und nicht so zu sein, wie dich andere wollen, sondern so, wie du bist?
Lass uns das mal auf ein konkretes Beispiel vielleicht runterbrechen. Ich denke jetzt ein bisschen an deinen Weg, nämlich ich bin in einem Unternehmen etabliert und spiele aber mit dem Gedanken, was ganz anderes zu machen, vielleicht sogar in die Selbstständigkeit zu gehen. Stell dir vor, es kommt eine Klientin zu dir und sagt, ich bin angestellt und habe da aber noch was nebenbei und bin jetzt so vor diesem Schritt zu sagen, wage ich es wirklich zu kündigen und das ganz Neue auszuprobieren. Oder nicht? Wie gehst du es dann an? Wie unterstützt du die? Welchen Weg verfolgst du da? Welche Steps?
Ja, also das ist tatsächlich ein ganz häufiges Coaching-Anliegen, ja, diese Entscheidung zu treffen und dann auch die Entscheidung gut zu begleiten, sage ich jetzt einmal. Und es ist ein Abwiegen von unterschiedlichen Möglichkeiten, also ohne jetzt in die Fachsprache zu gehen, aber wir gehen auch unterschiedliche Szenarien durch und schauen uns mal an, wie fühlt sich denn dein Kopf, dein Herz, dein Bauch mit dieser Entscheidung, welche Gefühle, welche Gedanken hast du zu dieser Entscheidung und welche hast du auch zu anderen Entscheidungen. Und unsere Aufgabe ist es dann eigentlich auch als Coaches, den Raum dann auch nochmal zu öffnen. Geht vielleicht beides? Ist vielleicht doch was anderes nochmal relevanter? Und ganz abgesehen von dieser einen konkreten Entscheidung, was ist denn das, was du langfristig möchtest? Weil ich berate nie eine Klientin in einer einzelnen Karriereentscheidung, sondern es ist immer der Kontext des ganzen Lebens. Was wünschst du dir von deinem Leben? Und da sind wir Menschen tatsächlich relativ leicht zu verstehen. Du kannst einfach überlegen, was sind die schönsten Momente deines Lebens? Und jede Hörerin, die jetzt zuhört, hört ein Carpe Diem Podcast, das heißt, ich gehe davon aus, dass schon einige Lebensjahre gelebt wurden und da wurden auch einige Erfahrungen schon gemacht. Und dann auch zurückzudenken, wann sind die Momente gewesen, wo ich am glücklichsten überhaupt war und warum war das so? Welche Werte sind da angesprochen geworden? Welche Bedürfnisse standen im Einklang mit dem Ganzen? Und auch, und das ist ja die Seite, die wir uns nicht so gerne anschauen, was waren die schlimmsten Momente in meinem Leben? Und welche Werte wurden da verletzt? Welche Bedürfnisse wurden nicht erfüllt? Und da bekomme ich eine gute Essenz davon, welche Ereignisse ich suche, welche Gefühle ich suche. Und ja, das dürfen wir auch in der Karriere verfolgen. Und dann ist es tatsächlich auch eine Entscheidung, welchen Weg soll ich gehen? Und ich habe damals schon gewusst, dass das Beste und Coolste, was mir je passiert war, ist, als ich mit 18 die Abschlussrede vor all den ausgezeichneten Maturanten und Maturantinnen des Burgenlands halten durfte und eingeladen wurde. Ich habe sogar meine Abschlussreise dafür sausen lassen sozusagen. Und
das ist ein Opfer.
Ja, das ist ein Opfer und bin dorthin und habe mich tagelang vorbereitet auf was möchte ich anderen Menschen mitgeben, wie möchte ich sie inspirieren, war so wirklich dieses Wort. Und habe mich da vorbereitet und habe mich großartig gefühlt und das war so dieser Stolzmoment, den ich immer wieder suche. Und dann habe ich gewusst, als ich diese Entscheidung getroffen habe, soll es weiterhin Managerin sein oder soll es in die Selbstständigkeit gehen, mich gefragt habe, wo kann ich diesen Moment wieder erleben? Wo kann ich viele Menschen inspirieren, Herzen berühren, Leben verändern? Und da habe ich gewusst, okay, ich brauche mein eigenes Ding, ich brauche meine eigene Brand, ich möchte auf der Bühne stehen können, ich möchte Menschen begeistern können. Und das war dann der Weg und deswegen weiß ich auch jeden Tag, all die Struggles der Selbstständigkeit, all die Herausforderungen sind es wert, wenn ich diesen Moment immer wieder erleben darf. Und heute darf ich ihn öfter erleben als nur einmal alle paar Jahre, sondern monatlich.
Schön.
Ja, das ist cool.
Und wenn uns jetzt jemand zuhört, der aber eh ganz zufrieden ist im Job, auch vielleicht im Angestelltenverhältnis, dann hast du trotzdem ein wichtiges Stichwort gesagt, nämlich Gehaltsverhandlungen. Das interessiert und betrifft dann doch alle.
Ja.
Und du hast gesagt, da bist du ganz gut. Lass uns teilhaben. Gib uns Tipps mit, bitte, für die nächste Gehaltsverhandlung oder das nächste Feedback-Gespräch. Ja. Wie holt man da das Beste für sich raus?
Ja, also meine Klientinnen sind immer ganz schockiert, wenn ich sage, wenn wir verhandeln, dann verhandeln wir nicht auf 5%, sondern wir verhandeln auf mehr. Und da spreche ich eher von 20-30%, auf die ich anziele, immer mit den Klientinnen. Weil wir immer darauf auch schauen, wo können wir argumentieren, mehr Verantwortung übernommen zu haben. Weil du musst dir überlegen, wenn du in eine Verhandlung reingehst, ist Gehalt ja auch nur der Gegenwert zu dem, was du dem Unternehmen gibst. Das heißt, es ist eine Transaktion. Und betrachte das ruhig einmal rational, ohne romantische Gefühle. Welche Ergebnisse erzielst du? Welche Verantwortung übernimmst du und trägst du für das Unternehmen? Und auch welches Potenzial hast du in der Zukunft, Ergebnisse und Verantwortung zu übernehmen? Und das ist auch etwas, in das Unternehmen investieren. Kann ich auf dich in der Zukunft zählen? Und in diesen drei Aspekten, die kann man auch hier einfach mal auf Zettel schreiben und schreiben, okay, wo habe ich welche Punkte, die ich einbringen kann? Das ist schon mal der erste Gedanke. Und wenn sich da zum Vorjahr nichts verändert hat, naja, dann muss ich dir auch sagen, worauf basierend sollte das Unternehmen jetzt mehr Gehalt zahlen? Also auch hier realistisch zu sein und auch zu sagen, okay, das ist eine Transaktion und ich muss meinen Wert auch steigern für das Unternehmen, um auch mehr Wert vom Unternehmen zu bekommen. Die meisten meiner Klientinnen haben einen extremen Wert für das Unternehmen, haben aber in der Vergangenheit es versäumt, es in die Gleichung mit einzubeziehen, es wirklich Teil dieser Gleichung zu machen und es auch bewusst zu machen, welchen Wert sie für das Unternehmen haben speziell.
Das ist sehr emotional oft, oder? Was ja. glaube ich denn, was fühle ich denn?
Ja, absolut.
Was bin ich wert?
Ja, was bin ich wert? Und das ist ein wahnsinnig emotionales Thema, weil hier eine Zahl hinter den Wert eines Menschen zu stellen, wir wissen beide, das geht per se nicht, weil jeder Mensch und jedes menschliche Leben ist unbezahlbar. Ja? Gleichzeitig haben wir hier irgendwo einen Austausch, eine Transaktion. Das heißt, wir geben dem Ganzen einen Wert. Und da ist auch wirklich der Selbstwert ja, ein ganz wesentlicher Anhaltspunkt. Das heißt, mit meisten Klientinnen arbeite ich zuerst nicht an der Technik, sondern eher am Selbstwert, am Aufbau und am Annehmen der eigenen Größe. Und da hilft uns Fremdfeedback, das von außen reinkommt, die eigenen Erfolge aufzuschreiben. Ein Erfolgstagebuch zum Beispiel zu führen, ist ein guter Startpunkt, um sich der eigenen Erfolge bewusst zu machen.
Ganz kurzer Einwurf, wer über Selbstwert noch mehr reflektieren möchte, dem empfehle ich auch unsere Carpe Diem-Folge mit der Psychologin Elke Prohaska. Da dreht sich nämlich die ganze Folge um den Selbstwert. Ja, sehr wichtiges Thema.
Ja, extrem essentiell. Also wer Karriere machen möchte, arbeitet am Selbstwert, weil je mehr Wert ich mir selber gebe, umso mehr Wert werden mir auch die anderen Menschen geben. Wenn ich jetzt auf die konkreten Techniken eingehe, dann ist ganz essentiell, sich selber zu kennen und das Gegenüber zu kennen. Weil eine Verhandlung ist mehr wie ein Tanz in mehreren Akten als ein Gespräch. Es ist ein Back and forth. Es ist ein Vor und Zurück und es ist auch nicht in einem Gespräch getan. Das heißt, auch mit der Erwartungshaltung reinzugehen, hey, das kann sich jetzt über mehrere Wochen oder sogar Monate ziehen, unter Anführungszeichen, ist schon mal eine ganz wertvolle Haltung. Ja, ich gehe da jetzt rein, ich eröffne das Gespräch, dann führen wir in 3 Wochen wieder ein Gespräch drüber, dann gibt es vielleicht Budgetverhandlungen und so weiter und dann in 3 Monaten habe ich hier mehr Gehalt am Konto. Auch mit dieser Haltung reinzugehen, das nicht von heute auf morgen erledigt ist. Und dann zu wissen und rauszufinden, wer ist dein Gegenüber? Wer ist die Niki, die mir gerade gegenüber sitzt? Was will sie? Wovon träumt sie? Was sind ihre Ziele? Und noch viel wichtiger, was sind ihre Ängste? Und wenn wir mit einem Menschen schon arbeiten, ja, und wir arbeiten mit diesem Menschen seit Jahren oder auch vielleicht seit Monaten, ja, dann kenne ich den Menschen, ja. Ich weiß, wie er sie reagiert in Stresssituationen. Ich weiß, was vielleicht darunterliegende Bedürfnisse sind. Und es ist nicht so schwierig. Wir Menschen haben alle die gleichen Bedürfnisse. Wir wollen sicher sein, wir wollen geliebt werden, wir wollen als besonders und wichtig wahrgenommen werden. Wir wollen auch einen Unterschied machen für andere, wir wollen positiv beitragen und wir wollen auch Kontrolle haben. Das heißt, das ist nicht so schwierig, rauszufinden, was möchte mein Gegenüber. Das kann ich auch relativ gut abtesten in Gesprächen davor. Und all das nennen wir Profiling. Das heißt, wir profilen unser Gegenüber und haben dazu natürlich Mechanismen, wie wir das anleiten und machen. Und wenn ich weiß, worauf mein Gegenüber Wert legt, dann bringe ich nur das in die Verhandlung ein. Der Rest interessiert das Gegenüber oder sie eh nicht. Das heißt, ich fokussiere mich dann auf das, was wirklich wichtig ist. Und frame it tatsächlich, also ich passe meine Verhandlung dann dem Gegenüber an. Beispiel einer Klientin, sie sagt, ich kann meinen Chef nicht greifen. Irgendwie ist er nie da, wir verabreden irgendetwas und dann hält die Vereinbarung doch nicht. Ich weiß nicht. Ja? Und dann habe ich mir erzählen lassen, wie er so tickt etc. Dann haben wir herausgefunden, dass er sehr, wie soll man sagen, sehr im Moment lebt. Das heißt, das, was im einen Moment gilt, ist im anderen Moment schon wieder vergessen. Das heißt, was solche Menschen brauchen, ist Excitement, Aufregung. Die müssen gecatcht werden, unter Anführungszeichen. Du musst deren Aufmerksamkeit binden. Und wir haben uns eine ganze Präsentation, unter Anführungszeichen, einen Einstieg einfallen lassen für ihre Gehaltsverhandlung. Das heißt, sie hat den zu einem Gespräch eingeladen, hat sich in einem Meetingraum gesetzt mit ihm und gesagt, bevor wir jetzt einsteigen, möchte ich dir was demonstrieren. Ist ans Flipchart gegangen, hat eine Demonstration durchgeführt und er war wie gebannt und ist an ihren Lippen gehangen und hat gesagt, und genau deswegen brauche ich jetzt eine People-Manager-Rolle und eine Mitarbeiterin, damit das so hier funktioniert. Und er sagt, das macht absolut Sinn. Weißt du, aber die Präsentation war angepasst an den einen Menschen. Bei einem anderen Menschen, der mehr auf die Beziehungsebene auf der Beziehungsebene tickt und mehr Harmonie im Team möchte, da gehe ich ganz anders in dieses Gespräch. Da sorge ich für eine Atmosphäre, die Harmonie ausstrahlt, für ein Miteinander. Vielleicht gehen wir gemeinsam in eine Richtung im Park, wir setzen uns in ein schönes Café. Das heißt, ich sorge dafür, dass sich der Mensch mit dem abgeholt fühlt. Und das ist etwas, was man lernen kann. Da gibt es Frameworks dafür. Und tatsächlich kann das mittlerweile auch unsere AI-Career-Coach. Die kann das auch und kann jeden, der am Samstag am Abend sich Gedanken darüber macht, wie er Montag seine Gehaltsverhandlung machen möchte, abholen und dabei helfen.
Wow, also ihr setzt künstliche Intelligenz auch schon ein im Coaching.
Ja, absolut.
Wer viel mehr noch über diese Techniken und über dein Hintergrundwissen erfahren möchte, du hast auch einen eigenen Podcast, Female Leader Stories.
Ja. Exakt.
Also da auch gerne mal reinhören, weil da gibt es noch viel, viel mehr Informationen. Sag, welche spezifischen Eigenschaften, jetzt mal abgesehen von den richtig Hard Skills, sind denn besonders wichtig, um sich heutzutage im Job zu behaupten? Kann man das so ein bisschen allgemein sagen?
Wir haben ja schon ein wichtiges Thema angesprochen, nämlich Selbstwert. Wer einen hohen Selbstwert hat und sich gut um sich selber kümmert, der kann auch ganz stabil im Anglitze von Konflikt- oder Statuskämpfen sein, weil er sie weiß, hey, ich weiß, was ich wert bin und daran wird auch kein anderer rütteln. Es gibt ja diesen berühmten Satz, wer mich aufregt, das entscheide noch immer ich. Ja, also im Sinne von, ich selber, wenn ich zentriert bin, lass mich auch nicht aus der Ruhe bekommen von anderen Menschen. Und das Behaupten hat viele Spielrichtungen, sage ich mal. Wir haben die laterale Ebene, wo wir über Statuskämpfer sprechen, ja, mit Kollegen oder Kolleginnen, ja, wo man sie durchsetzt auf der Ebene von respektiere mich, ja. Und da kann es gut sein, ein paar Kommunikationskniffe zu haben, wie die Hintergrundfrage. Das ist wahrscheinlich die einfachste Technik, die in der Kommunikation je lernen wirst, ist einfach ein Fragezeichen. Ich demonstriere kurz die Technik, wie sie funktioniert. Jemand stellt dir eine Frage, die du entweder nicht beantworten möchtest oder du erhältst einen Kommentar, den du als nicht gerechtfertigt befindest, wie zum Beispiel, naja, Frau Kollegin, wenn Sie schon stehen, können Sie uns 2 Kaffee holen. Ja, das ist ja etwas, was sehr viele Frauen in meinem Job haben. Sie werden sehr schnell in die Assistentinnenrolle geschoben. Schreib das Protokoll, hol uns Kaffee, bereitest du eh das Meeting vor und so weiter. Ja. Und dann einfach rückzuspielen die Frage mit einem Fragezeichen und zu sagen, ich soll 2 Kaffee holen. Und das in einem möglichst entspannten, überraschenden Tonfall spielt die Frage einfach zurück an das Gegenüber. Und das Gegenüber ist dazu angehalten, sich zu erklären. Und das macht dann schon alles viel leichter. Du bekommst mehr Angriffsfläche, mehr Informationen. Wenn der Kollege dann reagiert und sagt, naja, holst es du jetzt, weil du stehst jetzt und das nächste Mal hole ich es, dann ist es vielleicht okay, ja, weil es einfach lieb gemeint. Oder wenn er sagt, naja, du holst ja sonst immer Kaffee, dann kannst du es jetzt auch tun, dann weißt du, aha, das ist schon ein Usus, dann kannst du sagen, okay, naja, wenn ich sonst immer Kaffee hole, dann bist ja heute mal du dran und dann setzt du dich hin. Das heißt, wir bekommen mehr Informationen durch so etwas und das ist dann so ein kleiner Kommunikationskniff, den man einsetzen kann. Wenn es darum geht, sich zu behaupten hin zu, ich möchte befördert werden, ich möchte sichtbar werden, dann darf ich allen Hörerinnen und Hörern mitgeben, dass die eigene Leistung nicht für sich selbst spricht. Das heißt, es ist ein sehr großer Mythos zu sagen, ich arbeite fleißig und dann wird meine Leistung schon gesehen werden. Das ist ein häufiges Thema bei Frauen, dass sie eben das nicht in die Gleichung mit einbringen. Das heißt, das berühmte Self-Marketing, die Sichtbarkeit ist ein ganz wichtiger Bereich. Und dann auch noch das Netzwerk dazu aufzubauen, das einen fördert, unabhängig von einem selber. Dann würde sogar so weit gehen, dass dein Karriereerfolg zum Drittel deine Leistung ist, zum Drittel deine Sichtbarkeit und zum Drittel dein Netzwerk. Und jetzt darf man selber Bilanz ziehen und sich fragen, wo stehe ich denn da in jeweils diesem Drittel? Was tue ich auch aktiv dafür, um hier sichtbar zu werden oder mir ein entsprechendes Netzwerk aufzubauen?
Natürlich hat Weiblichkeit viele Facetten. Hör auf deinen Körper und seine wechselnden Bedürfnisse. Entdecke mit Sonnentor die Kraft der Kräuter und wachse über dich hinaus. Denn die Natur hat die besten Rezepte für deinen selbstbestimmten Lebensweg. Entdecke Rezepte, Wissen und inspirierende Geschichten auf der Website von Sonnentor und lasse deine Female Power wachsen.
Lass uns doch über diese zwei Punkte sprechen, Sichtbarkeit und Netzwerk. Mhm. Wie werde ich denn sichtbar, ohne dass ich mich dabei ganz komisch fühle, weil ich mir denke, ah, übrigens, ich habe das gemacht und war das nicht ganz toll. Das fühlt sich auch nicht ganz richtig an. Wie macht man das so, dass es auch wirklich sichtbar wird und den eigenen Selbstwert stärkt?
Ja, total. Also dieses besserwisserische Aufzeigen, das mochten wir alle in der Schule schon nicht. Ja. Und die Menschen, die die Meetings verlängern, nur um sich selber Lob zu preisen, ist nicht unbedingt der Sinn.
Es wurde alles gesagt, nur noch nicht von allen.
Ja, genau, so ist es. Ja. Und dann nochmal. Ja. Also ich glaube, das kennen wir alle. Sichtbarkeit ist an den wichtigen und richtigen Stellen anzubringen. Das heißt, ob jeder Kollege oder Kollegin weiß, dass du den einen Fall mit dem Kunden super gelöst hast, sei mal dahingestellt. Aber wer es wissen sollte, ist dein Chef oder deine Chefin. Oder vielleicht auch noch mal die Ebene darüber, wie du dich ins Zeug legst. Das heißt, auch tendenziell in Showfix, was die meisten Menschen mit ihren Führungskräften haben, ja, um Aufgaben zu bekommen, auch zu sagen, letzte Woche ist das und das gut gelaufen oder hier hatten wir ein Problem und so habe ich es gelöst, reicht schon mal hier, um einen ersten Grundstein zu machen. Ja. Auch wirklich mit dem Mindset reinzugehen, heute bespreche ich nicht nur das, was nicht läuft, sondern ich mache es mir zur Aufgabe, immer etwas zu sagen, was gut läuft. Damit entsteht nämlich der Eindruck beim Gegenüber, dass du alles unter Kontrolle hast, dass man dir mehr Verantwortung geben kann, dass du dich eigenständig um die Dinge kümmerst. Und das tust du ja wahrscheinlich, nur sagst du es niemandem. Und das müssen Menschen wissen, weil im Gegensatz zum Glauben, dass sich die Welt nur um dich dreht, ist es nicht so. Dein Chef oder deine Chefin denkt nicht den ganzen Tag darüber nach, was du tust, sondern ist froh, wenn du es tust. Dementsprechend musst du es einbeziehen. Das heißt, ich finde, das 1:1 ist ein sehr, sehr easy way, um das zu inkludieren. Und eher in einer Art von Routine, anstatt einmal im Jahr aufzuzählen, was du alles gerade gut gemacht hast. Gleichzeitig ist für dich selber wahrscheinlich auch die eigene Wahrnehmung dazu schärfen, zuerst einmal ein wichtiger Schritt, also Erfolgsjournal zum Beispiel zu führen, um zu sagen, was habe ich denn am Ende der Woche alles Gutes gemacht, um es auch einfließen lassen zu können in die Gespräche.
Also mal für sich selber quasi Erfolgsprotokolle beginnen anzulegen.
Ja, und das tut dir auch gut, wenn du dann später verhandeln möchtest oder eine Beförderung möchtest, dann hast du 52 Wochen hier Aufzeichnungen, das ist ein Schatz. Ja. Also da soll mal jemand entgegenargumentieren hinter all diesen konkreten Beispielen, die du dann einbringen kannst. Und gleichzeitig kann auch gerade in Meetings wenn man nicht von der Sorte ist, ich rede jetzt lange. Ja, also manche Menschen wollen das ja auch nicht. Dann es mit Anlauf zu machen und mit Anlauf kurz zu machen. Also wenn jeder schon so viel gesagt hat über sich selber, über den eigenen Bereich, zu sagen, damit jetzt alle früh nach Hause gehen können oder damit wir das Meeting kurz und knackig halten, das ist mir persönlich wichtig. Jetzt meine Ergebnisse auf den Punkt. Ich habe 1, 2, 3 gemacht und das war es auch schon wieder von mir. Und das ist so mit einem kleinen Augenzwinkern und jeder nickt und versteht und findet dich eher cool, weil du es kurz gehalten hast, aber trotzdem auf den Punkt das angebracht hast, worum es geht. Das heißt, es braucht nicht immer die Redezeit. Wenn du es verkürzt, dann mach es bewusst und artikuliere es, dass du es kurz hältst für alle anderen. Ganz grundsätzlich ist auch etwas, wie man sichtbar werden kann, indem man mehr die Dinge fokussiert, die andere Menschen interessiert. Es ist nicht so wichtig, wie du dorthin gekommen bist, sondern was du erreicht hast oder was du getan hast. Also nochmal hier von der Gehaltsverhandlung in diesen 3 Aspekten auch zu denken: Ergebnisse, Verantwortung, Potenzial. Das sind die 3 Dinge, die du immer fokussieren solltest, wenn du über deine Arbeit sprichst. Was habe ich getan, um welches Ergebnis zu erreichen und welche Verantwortung habe ich dabei getragen? Und dann wird das auch kurz und knackig.
Der zweite wichtige Punkt, den du angesprochen hast, ist das Netzwerk. Ich muss zugeben, ich unterschätze das selber manchmal. Gerade als Mama, die wirklich mit jeder Minute sehr sorgsam umgehen muss, ist dieses sich hinsetzen nur, um sich zusammen hinzusetzen, ohne dass wirklich ein hartes Ergebnis am Ende rauskommt. Fühlt sich manchmal ein bisschen verschwendet an, aber du sagst nein, ganz im Gegenteil, das ist ganz, ganz wichtig. Welche Rolle spielt dieses Netzwerk in der Karriere?
Netzwerk ist extrem wichtig. Und gleichzeitig bin ich auch ein Freund von fokussiertem Netzwerken. Also ich bekomme pro Woche 5 Einladungen zum Kaffee trinken, die ich alle miteinander ablehne, weil ich auch mit meiner Zeit sorgsam umgehe, so wie alle Menschen. Weil, sind wir uns ehrlich, Zeit ist die knappeste Ressource, die wir haben. Geld ist unendlich auf der Welt verfügbar, Zeit nicht. Wir alle haben nur 24 Stunden und die wollen wir möglichst gut verwenden. Und was meine ich mit fokussierten Netzwerken? Ich möchte ganz, ganz kurz ausholen, nämlich auf das Support-System für deine Karriere eingehen. Du kannst dir das so vorstellen wie dein Auffangnetz, wenn es auch mal nicht läuft oder wenn du den nächsten Sprung machen möchtest. Also entweder auffangen oder wie ein Trampolin springen. Und dieses Netz besteht aus meiner Sicht aus 5 Punkten oder wird von 5 Punkten gehalten. Von Mentorinnen, Supporterinnen, Advisors, Peers und Energiequellen. Und jede dieser Support-Funktionen sind wichtig. Beleuchten möchte ich heute die Mentorinnen und die Supporterinnen mit euch. Für die Karriere ist am essentiellsten und für die Sichtbarkeit Supporter und Supporterinnen zu haben. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zum Thema Mentoren oder Mentorinnen. Denn Supporterinnen halten dir nicht das Händchen, sage ich jetzt einmal. Mit den Menschen gehst du auch nicht unbedingt jetzt auf ein Café, um die auszutauschen, ja, weil die sind tendenziell schon 2, 3 Ebenen weiter als du. Die sind weiter im eigenen Business oder im Corporate, haben ein größeres, interessanteres oder einflussreicheres Netzwerk als du. Und deine wichtigste Aufgabe ist, ihnen zu zeigen, dass du ihre Zeit wert bist. Dass du auch ihr Commitment wert bist. Weil das sind die Menschen, die, wenn sie jemanden neu besetzen, einen Namen in den Topf werfen, deinen Namen in den Topf werfen. Das heißt, sie müssen hinter dir stehen und hinter deiner Arbeit stehen. Dazu müssen sie nicht deine Lebensgeschichte kennen, ja, und sie müssen nicht all deine Sorgen kennen, sondern hier gilt es zu zeigen, wer du bist und was du kannst. Und wie du das machst, ist wirklich auch selbstbewusst bei diesen Menschen auftreten und auch zu zeigen, was du langfristig für die Firma machen kannst, was du für sie tun kannst, welche vielleicht einzigartige Positionierung du hast, von der sie auch profitieren können. Und dementsprechend arbeite ich sehr viel auch mit meinen Klientinnen an der Positionierung, damit du weißt, wofür dich diese Person engagieren sollte, hiren sollte etc., damit ihr das auch ganz klar ist, der Person. Bist du jemand, den man holt, to get a job done? Bist du jemanden, den man holt, um Harmonie im Team zu schaffen? Bist du jemanden, den man holt, um einen Schwung reinzubringen, Motivation, einen Push? Bist du diejenige, die deeskaliert, wenn irgendwas im Argen liegt? Das heißt auch, hier eine Positionierung zu haben, damit das diesen Menschen klar wird, die deinen Namen dann ins Spiel bringen. Um dorthin zu kommen, brauchen wir aber manchmal auch Menschen, die uns zeigen, dass es möglich ist. Ja? Und das sind Mentoren und Mentorinnen. Die sind den Weg schon gegangen, den du gehen möchtest, die vielleicht eine Stufe, zwei Stufen weiter sind als du und ganz gut nachvollziehen können, in welcher Situation du gerade bist. Vielleicht auch jemanden hatten, der ihnen den Weg geguided hat. Und da ist es wirklich ein Giving Back, was sie selber auch bekommen haben. Und dementsprechend ist es auch da komplett notwendig, sich verletzlich zu zeigen und auch zu sagen, über die eigenen Ängste, über die eigenen Zweifel zu sprechen mit Mentorinnen und Mentoren. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Und auch mit diesem unterschiedlichen Kopf daran zu gehen. Erst letztens hat meine Klientin gesagt, dass das ein Eye-Opener für sie war, die Unterscheidung, weil sie hatte eine Supporterin, die 3 Stufen weiter als sie war. Und sie war immer ganz verzweifelt darüber, dass sie ihr nicht zuhört, nicht, wie soll man sagen, nicht alle Stories anhört etc. Und dann hat sie diesen Change gemacht und gesagt, hey, wenn du etwas hast in der und der Ebene und ich möchte die und die Richtung, dann komm auf mich zu. Einen Monat später hat sie genauso eine Position vorgeschlagen bekommen von ihr. Und sie hat festgestellt, hey, es ist nicht, dass die Person mich wahnsinnig gut kennen muss. Die Person muss wissen, wofür stehe ich, was kann ich liefern und wofür kannst du deinen Namen gut hergeben, um mich zu pushen.
Das heißt, ich höre raus, es ist ganz wichtig, sich bewusst zu sein, in welcher Rolle das Gegenüber gerade beim Kaffee oder auch nicht beim Kaffee mir gegenüber sitzt.
Ja, total. Auch zu wissen, was will ich ultimativ von der Person? Will ich, dass sie mich supportet und pusht in der Organisation oder möchte ich jemanden, der mich guidet und mir hilft, all meine Zweifel auch loszulassen, auch wirklich die nächsten Steps zu gehen im Sinne von mich supportet in einer emotionalen Art und Weise, mich abholt, mir Fragen beantwortet, weil das machen Supporterinnen nicht. Die sind dazu da, um deinen Namen ins Spiel zu bringen und for nothing else. Und die Vermischung auch nicht zu machen, ist ganz wichtig. Und weil du auch sagst, naja, als berufstätige Mutter, da hat man nicht so viel Zeit. Und dementsprechend sich fokussiert dazu überlegen, die Personen, die Supporterinnen, die haben auch nicht wahnsinnig viel Zeit, aber die suchen immer gute Leute, auf die sie sich verlassen können. Und wenn du so eine Person bist, dann mach das ihr glaubhaft, ja. Zeig, hey, das und das kannst du. Hier hast du einen Track Record und da komm auf mich zu. Und wenn du diese Samen, sage ich jetzt mal, verstreust, auch in einem breiteren Netzwerk, dann wächst in unterschiedlichem Tempo hier oder da mal eine Möglichkeit und eine Opportunity.
Und apropos berufstätige Mutter, wir sitzen jetzt gerade hier mitten unter der Woche und es ist anders gekommen als geplant, nämlich das Töchterchen ist krank, hat auch irgendwie versorgt werden müssen. Also so der Klassiker für Mamas, die halt auch noch einen Job zu tun haben. Was sagst du denn Frauen, die genau vor diesem ganz, ganz großen Thema sind? Karriere und Kind oder Kinder irgendwie unter einen Hut bringen zu müssen, das ist irgendwie das Jonglieren, das uns alle vor große Herausforderungen stellt. Ja. Du als Karrierecoach, welchen wichtigen Input hast du?
Die berühmten K und K, sage ich jetzt mal, Kind und Karriere.
Nicht Küche und Kirche.
Nicht Küche und Kirche.
Zum Glück.
Das ist ein super Wortspiel, das ist mir noch nicht eingefallen. Niki, das werde ich übernehmen. Ja, die K und K wurden transformiert, Gott sei Dank. Und gleichzeitig braucht es nochmal eine Transformation, würde ich sagen, hinzu, dass es selbstverständlich ist, dass sich beide Partner gleichberechtigt um Kind und Haushalt und Familie etc. kümmern. Es ist noch nicht vollständig da, diese Change. Es wird noch immer mehr Müttern zugeschrieben, sich darum zu kümmern. Und manchmal will man es ja auch. Und es ist ja auch okay. Und dann aber auch offen damit umzugehen, ist, glaube ich, der Schlüssel zur eigenen Zufriedenheit. Egal, ob es dem Gegenüber passt oder nicht, dass es so ist. Aber es wie selbstverständlich zu inkludieren und dass es okay ist und dass es vollkommen okay ist, wenn jetzt die Tochter da ist oder ähnliches, dass es einfach entspannter wird im Umgang und sie nicht so viel Druck selber zu machen, jetzt alles perfekt machen zu müssen, sondern that's life and I can navigate it. Ich glaube, diese Kompetenz, sich bewusst zu machen unter Frauen, ist ganz wichtig, weil Frauen können so viel navigieren, ja? Und im Endeffekt schaffen sie es ohnehin immer. Und da ist aber dann wichtig, zu welchem Preis? Ja, so, wo bleibst du am Ende des Tages? Und da sind wir auch bei diesem Support. Hol dir auch Support in der Hinsicht, dass du nicht nur den eigenen Partner, Partnerin inkludierst in das, sondern auch ein erweitertes Support-System hast. Das kann man wirklich als Familienmanagerin bezeichnen. Also diese Dinge gehören gemanagt und wir können das auch relativ gut agieren. Ja? Im Job haben wir auch immer mal wieder etwas, was nicht so läuft wie geplant. Und es ist normal, unter Anführungszeichen. Keiner hinterfragt, naja, der Kunde ist jetzt doch abgesprungen, um den Umsatz zu schaffen, müssen wir jetzt einen anderen Kunden auftreiben. Ja, okay, let's do this. Das Kind ist krank geworden, okay, let's do this. Ja, es ist im Endeffekt auch nur eine Herausforderung, die gemeistert werden möchte. Und wenn das entspannter wird in der Gesellschaft, dann wird es auch für die Mütter und Mütter leichter. Und ich glaube, der erste Schritt ist selber, die Entspannung darin zu fördern und aktiv und sehr proaktiv damit umzugehen. Das ist natürlich eine Typsache, ob man das möchte, ob man das inkludieren möchte oder nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht mit meinen Klientinnen, gerade wenn es auch auf die erste Führungsposition geht und sie wollen das in 30 Stunden zum Beispiel machen, je proaktiver das im Gespräch angesagt wird, hey, und ich habe hier ein Kind, das ist 2 Jahre alt und ein Kind, das ist 4 Jahre alt, sie sind in der Betreuung und I'm ready for this, ja, und wenn dieses Vertrauen da ist, dann funktioniert das auch gut für sie in diesem Zusammenspiel. Und ein Arbeitgeber, der das nicht fördert, ist dein Wert ohnehin nicht wert. Mhm. Also auch wirklich dann die Grenze zu ziehen und zu sagen, hey, wenn das nicht gelebt wird im Unternehmen, dass das vereinbar ist, dann will ich hier vielleicht auch gar nicht arbeiten. Und auch wenn wir eine wirtschaftlich herausfordernde Situation haben, ist es noch immer so, dass wir einen Arbeitnehmermarkt haben am Jobmarkt. Und das heißt, sich auch hier rauszunehmen und zu sagen, hey, ich finde ein Unternehmen, was das auch wertschätzt, was Work-Life-Balance auch lebt. Ich meine, ich kann nur auch von meinem eigenen Unternehmen sprechen. Wir haben super flexible Arbeitszeiten. Also im Sinne von, ich frage kein einziges Mal nach, wann jemand anfängt oder aufhört zu arbeiten, weil das in der Eigenverantwortung liegt jeder Person. Ja. Natürlich gibt es Termine, wo man erscheinen soll, aber das sind dann vielleicht 2 Stundenfenster oder ähnliches, wo man es dann auch nochmal organisiert bekommt. Und das Leben und der Beruf ist das Gleiche, ja, weil Beruf gehört zum Leben und das darf auch in der Hinsicht nicht getrennt werden.
Das ist natürlich ein großes Privileg, weil alle, die jetzt im Schichtdienst sind, die im Supermarkt stehen, die im Krankenhaus stehen oder sonst irgendwo, wo man nicht sagen kann, ich verschiebe das mal nach 2 Stunden vorne genau. Oder hinten. Die sagen sich jetzt, ja, schön wär's.
Ja, also dadurch, dass ich ja bei einem Filialisten als Managerin groß geworden bin, kenne ich die Herausforderung. Und das Gute ist, dass diese Teams meistens auch sehr gut zusammenhalten. Also da wäscht auch eine Hand die andere und dann fällt einmal eine aus, eine springt ein und so weiter. Also da gibt es dann auch so ein Team-Spirit, da wird auch zusammengehalten und da ist auch sehr viel Empathie zueinander da. Und das ist ein super spannender Aspekt, auch zu sagen, gibt es weitere Möglichkeiten, hier noch flexibler miteinander zu arbeiten? Welche Möglichkeiten gibt es? Ja? Und das bringt mich vielleicht auch zu dem Punkt Technologie und technologiegestütztes Arbeiten. Und ich habe es vorher schon erwähnt, wir setzen ganz aktiv auch künstliche Intelligenz ein. Auch mit der Brille, wo können wir uns das Arbeiten leichter machen? Wo können wir Dinge effizienter machen und flexibler machen für uns? Und das wird ein spannender Aspekt werden. Tatsächlich Menschen, die im Schichtbetrieb arbeiten, haben jetzt mal im Gros gesagt, tendenziell den sichereren Job als White-Collar-Workers, also Menschen, die im Homeoffice sind, jetzt im Lichte der technologiegetriebenen Veränderungen, weil gutes Handwerk auch in 20 Jahren nicht durch künstliche Intelligenz ersetzt wird oder auch Pflege nicht ersetzt werden wird oder ähnliches. Die Steuererklärung zu machen schon, ja, sage ich jetzt mal bold. Also hier auch zu schauen, Wie kann ich hier auch wahrnehmen, gerade im Handwerk, gerade in Berufen, wo ich mit meiner Empathiepunkte, ja, wo das ein ganz großes Asset ist, auch wahrnehmen, wie mein Wert steigen wird in den nächsten Jahren. Und das wird definitiv der Fall sein und dann auch mir Dinge rauszuverhandeln oder auch meine Arbeitszeit tendenziell zu verkürzen und das Gleiche zu verdienen, wird auch eine Möglichkeit sein.
Dann lass uns doch einen Blick in die Zukunft werfen. Was sind denn so Eigenschaften und Qualifikationen, die in naher Zukunft ganz, ganz wichtig sein werden? Ich denke auch an kommende Generationen, die jetzt schon vielleicht in den Startlöchern bereit sind. Was müssen die mitbringen, um am Arbeitsmarkt besonders gefragt zu sein?
Vor allem offen und neugierig sein, würde ich sagen. Also das, was wir in Kindern erleben, dass sie Dinge hinterfragen, dass sie sich fragen, hey, wie funktioniert denn das? Ja, und nicht verstehen, warum funktioniert das so, aber warum funktioniert es nicht so? Diese Gedanken wieder zu kultivieren. Wir sind leider durch ein Schulsystem und ein Uni- und ein Managementsystem auch in einer Arbeitswelt geprägt, wo es heißt, in Strukturen und in Formen zu denken und das als Gott gegeben anzunehmen und zu sagen, so ist es und nicht anders. Aber tatsächlich erleben wir, dass das alles aus den Angeln gehoben wird. Das macht einerseits Angst, ja, also sehr, sehr viel Unsicherheit macht sich da breit. Und andererseits aber, wenn all das Alte nicht mehr da ist, dann hey, let's play with it und lass uns Neues schaffen und kreieren. Und ich glaube, wer hier diesen offenen Blick kultivieren kann für sich, der wird in der Arbeitswelt gut dastehen. Und das gepaart mit einem logischen Denken und auch Skills, sich selber etwas beizubringen. Also auch reinzugehen, Wissen ist unendlich verfügbar in unserer Welt. Wir haben keine Shortage an Wissen. Ich kann jede einzelne Frage der Welt, die ich habe, kann ich beantworten. Aber ich muss mal auf die Frage kommen überhaupt. Ich muss erst mal drauf kommen, dass ich mir diese Frage überhaupt stelle. Und das ist das Interessante. Und wozu führt das dann? Und Ursachen, Wirkungen rauszufinden.
Also ich nehme mir raus, neugierig sein, skeptisch sein, kreativ sein, innovativ sein, Fragen stellen, sich trauen, was Neues zu lernen, das dann auch anzugehen. Wer sich übrigens jetzt die Frage stellt, was ist das für komisches Geräusch im Hintergrund? Ich glaube, das ist die Therme. Ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich. Ich hoffe, es ist nicht zu störend. Aber ich habe auch noch eine ganz wichtige Frage an dich. Ein bisschen eine andere Frage, nämlich, was macht denn für dich ein gutes Leben aus? Erfüllt zu sein im Job, erfolgreich zu sein, die Anerkennung zu bekommen, ist natürlich ganz wichtig. Mhm. Was gibt es für dich sonst noch?
Ich weiß, dass mein Leben erfüllt ist, wenn ich jeden Tag die Freiheit habe, aufzustehen und kreativ das zu machen, was ich machen möchte. Und sowohl die zeitlichen als auch finanziellen Ressourcen habe, das zu tun. Und genau danach strebe ich. Und deswegen habe ich dir auch vorher erzählt, ich bin dran, auch meinen Tag so zu strukturieren, dass ich den so tun und leben kann, wie ich mir das vorstelle und den geplant habe. Und ich glaube, das ist einfach das schönste Gefühl auf der Welt, aufzustehen und zu sagen, ich habe Zeit, was möchte ich tun?
Das klingt nach der berühmten Work-Life-Balance. Du hast sie im Griff?
Ich würde nicht sagen im Griff, ja. Ich würde sagen Work in Progress. Ich denke, jeder Mensch ist Work in Progress und jedes Leben. Aber ich glaube, jeder braucht ein, was einen selber erfüllt. Ja, und ich meine das auch im beruflichen Sinn. Also auch beruflich die Freiheit zu haben, nicht den Druck zu haben, was zu erfüllen, sondern kreieren zu können. Manche große Tech-Unternehmen haben so Tage, Stunden, Prozentsätze, die sie Mitarbeitern die Zeit geben, wo sie einfach etwas Kreatives tun können, wo sie Budget bekommen dafür, Ideen umzusetzen. Und ich glaube, das ist genau das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen ja aus unserem Kopf heraus Dinge tun, die wir tun wollen. Und für die einen ist es, für meine Mitarbeiterin ist das Größte, Dinge neu zu ordnen, zu strukturieren und zu sagen, that's a perfect system. Ja? Für mich ist es das Größte, rauszugehen und mich inspirieren zu lassen und zu denken, das ist mega, ich nehme das hier und ich nehme das hier und ich nehme das hier und dann packe ich es zusammen und dann entsteht das draus und bin total geflasht davon. Ja. Und jeder hat so etwas, was einen antreibt. Und ich glaube, das zu kennen und zu wissen und dann jeden Tag zu verfolgen, das ist ein erfülltes Leben.
Das ist eine schöne Job-Description, Ideenumsetzerin.
Ja, das ist total. Fein.
Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich glaube, ich möchte gerne Führungsverantwortung übernehmen. Mhm. Ich traue mir zu, Chefin oder Chef zu sein. Mhm. Was sagst du denn denen, was macht denn eine gute Führungspersönlichkeit überhaupt aus?
Mhm. Also ich denke, zuerst einmal zu wissen, was für eine Art von Führungskraft du sein möchtest, weil es gibt unterschiedliche Positionierungen, unterschiedliche Führungskräfte, weil darauf basierend kannst du dein eigenes perfektes Umfeld suchen, die Kultur, in der du arbeiten möchtest und die Art von Führung, die du dann leben möchtest. Und da mal so dieses Sollbild zu haben, ist ganz essentiell, ja, für sich selber. Und dann, wenn du dann gesprungen bist und in dem Prozess bist, reflektiert zu sein, die Bereitschaft zu haben, auch Feedback anzunehmen und sich weiterzuentwickeln, sich auch Unterstützung zu holen. Ich sage nämlich immer meinen Klientinnen, auch die auf die erste Führungsposition gehen, jede erfolgreiche CEO hat mindestens einen Coach an der Hand. Das heißt, es ist richtig gut, sich diesen Luxus auch von Anfang an zu gönnen, jemanden zu haben, der dich auch spared und dir Korrektur gibt und Beobachtungen gibt und einfach mal schaut, Wie läuft's gerade und in welcher Ebene bist du unterwegs?
Wir haben jetzt gerade Besuch bekommen. Mein Kater Fritz ist auf den Tisch gehupft und er möchte sich manchmal in den Podcast drängen.
Hallo Fritz. Großartig.
So, jetzt haben wir dich unterbrochen. Katja, welche Rolle spielt denn diese Selbstreflexion bei der Entwicklung einer eigenen starken Führungspersönlichkeit? Und vor allem, wie schafft man es, das auch wirklich in den Alltag zu integrieren? Also sich nicht nur einmal im Jahr vor dem Jahresgespräch hinzusetzen und mal zu reflektieren, das eigene Tun, sondern das ein bisschen zu etablieren als tägliche Praxis.
Ich denke, die Rolle ist riesig, wenn man glücklich Karriere machen möchte. Wenn es dir ein Anliegen ist, erfüllt Karriere zu sein und erfolgreich, dann ist Selbstreflexion extrem wichtig. Weil so wie ich vorher gesagt habe, es ist essentiell, wer du sein möchtest in deiner Karriere, was für eine Führungskraft du sein möchtest, um wirklich dort anzukommen. Denn du kannst komplett unbewusst bis zu CEO raufgehen. Du kannst ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen, das sehen wir auch weltweit, als Egomane führen, kein Problem. Ja? Heißt aber nicht, dass du ein glückliches und zufriedenes und erfülltes und vielleicht sogar zentriertes Leben führst.
Eine Kollegin von dir, die hattest du auch mal im Podcast, Nathalie Carré, hat mal hier bei mir gesagt, es ist so wichtig, nicht nur eine To-Do-List zu führen, sondern eine To-Be-List. Das habe ich sehr schön gefunden. Ja, und es kommt aber oft viel zu kurz, weil am Ende des Tages, wenn ich alles erledigt habe, dann die Reflexion, die steht irgendwie ganz unten auf der To-Do- oder To-Be-List.
Deswegen sollten wir uns gleich am Morgen machen als Intention eher für den Tag. Anstatt zu reflektieren, das Ganze als Intention in den Tag zu geben, wie möchte ich heute sein? Und wenn ich ein klares Bild mal zum Beispiel mit einem Coaching oder mit einem Buch oder ähnliches von mir formuliert habe, wer ich sein möchte, dann kann ich jeden Tag sagen, wie kann ich heute diese Macherin sein? Wie kann ich heute diese Visionärin sein, die ich sein möchte? Wie kann ich heute das Role Model sein, das ich immer gerne gehabt hätte? Und diese Intention alleine mit der Frage für den konkreten Tag reicht schon. Und das kann mir keiner erzählen, dass du das nicht in 2 Minuten Zähneputzen unterbringst. Das schaffen auch Busy Moms, wenn sie sich dran erinnern, sage ich jetzt einmal. Ja. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, immer wieder Lust drauf zu bekommen, die Person zu sein in einem Alltag, der uns alle anstrengt teilweise. Ja. Und dann kann schon mal helfen, ein Post-it auf dem Spiegel kleben zu haben, mit einer Frage, die ich euch nachher mitgebe noch.
Du kennst den Podcast.
Kurze Cliffhanger hier. Und hier so kleine Erinnerungen zu haben. Oder ich habe als Bildschirmschoner bei mir drinnen ein Danke, was ich in meinem Branding gestaltet habe. Und immer, wenn ich den Bildschirm zuklappe, steht da Danke. Und es erinnert mich daran, Danke zu sagen für etwas, was gerade in meinem Leben gut ist. Und solche kleinen Momente helfen dir schon extrem, eine reflektierte und achtsame Person und auch Führungspersönlichkeit zu werden. Und dann klappt es auch mit der erfüllten Karriere. Wer es gerne größer mag, der setzt sich hin zu Jahresreflexionen, Halbjahresreflexionen, Quartalsreflexionen. Und da darf man dann auch planerisch und analytisch unterwegs sein. Wir haben zum Beispiel in unserem Podcast immer jedes Jahr eine Review-Folge und eine Planungsfolge für unser Jahr, weil wir das auch tun und machen im Unternehmen. Und da haben wir immer die kreativsten Fragen und Reflexionsfragen, die man sich nur vorstellen kann. Also super lustig, kann man auch mal reinhören.
Hast du so eine Frage für uns? Eine kreative Reflexionsfrage.
Ja, total. Wir haben zum Beispiel auch uns gefragt, was willst du nächstes Jahr nicht mehr in deinem Leben haben? Also nicht nur immer, was will ich noch mehr haben, aber was will ich nicht mehr? Also auch Grenzen ziehen, setzen zu können. Oder auch, wir haben so eine Frage wie, was ist die lustigste und beste Zuschreibung, die dir im letzten Jahr gegeben wurde? Also auch zu reflektieren, wie sehen mich andere Menschen? Was passiert mir im Leben? Eine schöne Frage, was war die wertvollste Beziehung, die du letztes Jahr gestaltet hast? Und für mich war es letztes Jahr definitiv die Beziehung zu mir selber. Sonst hätte ich dieses Jahr dieses Ziel nicht setzen dürfen und können, mit einer Maximalarbeitszeit. Ich habe mir dieses Jahr kein Umsatzziel gesetzt, sondern eine Maximalarbeitszeit pro Woche, die ich auch vorbildlich jede Woche einhalte. Und das sind so die Dinge, wo man Kurskorrekturen im eigenen Leben umsetzen kann. Und ich glaube, das ist das, was eine erfüllte Karriere ausmacht. Und um es jetzt nochmal konkret in den Alltag zu bringen, finde kleine Reflexionsinseln. Das muss nicht immer in der Früh sein, das muss nicht immer am Abend sein. Das sind Vorschläge, aber sich zu überlegen, wann ist ein Moment in meinem Tag, wo ich einmal ausatme und wieder einatme und mir dabei eine intelligente Frage stellen kann. Denn unser Gehirn ist wie eine Maschine. Wirfst du eine Münze ein, wird es die Münze verarbeiten. Das heißt, wirfst du eine Frage ein, wird es die Frage verarbeiten. Ist die Qualität deiner Fragen hoch, ist die Qualität deiner Antworten hoch. Und daher danach zu fragen nicht, warum nervt mich mein Chef schon wieder, zu fragen, wie bekomme ich meinen Chef dazu, mir mehr Freiraum zu geben? Das ist eine intelligente Frage.
Ich habe hoffentlich auch noch eine intelligente Frage am Schluss. Wir sind jetzt tatsächlich schon, die Zeit ist verflogen, am Schluss angekommen. Nochmal so kurz zusammengefasst, es war jetzt schon sehr viel Input und auch wirklich sehr praktische Tipps und Tricks dabei. Aber nochmal zusammengefasst, welche Ratschläge kannst du Menschen, die uns jetzt zugehört haben, die vielleicht schon mitten im Job stehen und sich da weiterentwickeln wollen, oder junge Menschen, die gerade am Anfang ihrer Karriere sind, was kannst du denen mitgeben? Welche Möglichkeiten haben sie, um sich im Job dann auch wirklich langfristig glücklich durchzusetzen?
Ich glaube, der erste Schritt ist immer, finde heraus, was du wirklich möchtest. Also die eigene Vision, das eigene Soll zu definieren. Und das ist etwas, das darf so groß oder so klein sein, wie du möchtest in der ersten Hinsicht. Und dann im zweiten Aspekt immer zu schauen, wie kannst du es runterbrechen für dich. Weil ich bin kein Freund davon, nur Träume aufzustellen und dann nichts damit zu machen. Das heißt auch zu sagen, aha, wenn ich dort und dort langfristig hin möchte, was wäre ein erster cooler Schritt in die Richtung? Und dann tatsächlich in die Richtung zu gehen, es auszuprobieren und sich ein Umfeld aufzubauen, was sich anfeuert dabei. Cheerleader, die sagen, hey, let's go, do this, ja, und spring ruhig einmal. Weil es ist vielleicht ja nur dieser kleine Sprung, bevor du irgendwann zum Größeren kommst. Und das ist das, wo du Selbstvertrauen aufbaust in dich selber, dass du schwimmen kannst, dass du springen kannst, ja. Und das ist der Weg. Es gibt keine Abkürzung zum Erfolg. Vor allem nicht zum erfüllten Erfolg, würde ich sagen. Du kannst über Nacht Bitcoin-Millionär werden, wurden schon einige Menschen. Heißt aber nicht, dass du glücklich und zentriert bist als Millionär oder Lottogewinner. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Wir kennen alle die Statistiken dazu, dass Lottogewinner und Gewinnerinnen ein Jahr nach ihrem Gewinn wieder genauso glücklich oder unglücklich sind, wie sie davor sind. Das heißt, Erfolg alleine macht uns nicht glücklich. Aber das zu erreichen, was du tatsächlich möchtest, das macht aus meiner Erfahrung schon glücklich.
Und ein bisschen größer träumen, als man es sich vielleicht zugestehen möchte?
Absolut. Also ich habe mal am Anfang, als ich angefangen habe zu coachen, bin ich so gesessen und habe mir überlegt, was wäre denn ein cooles Ziel, das ich mir vornehmen möchte. Und ich so, 1000 Frauen auf die nächste Karrierestufe bringen, habe ich aufgeschrieben. Mein damaliger Verlobter, jetzt Ehemann, ist daneben gesessen. Er so, warum nur 1000? Und ich so, okay, 2000 Frauen auf die nächste Karrierestufe bringen. Und ich so, okay, I don't know how to do this. Ja, ich habe keine Ahnung wie, aber ich werde es machen. Und damals habe ich wirklich gerade angefangen als Coach und heute habe ich schon über 400 Klientinnen auf die nächste Karrierestufe begleitet. Das heißt, I'm going there. Ja, ich habe noch ein paar Jahre vor mir und jetzt ist es leichter, weil ich natürlich auch Methoden habe, mehr und mehr Menschen zu erreichen als früher. Und was ich mir damals nicht vorstellen konnte, wie, ist heute erreichbar.
Heute hoffentlich ein paar Stricherl mehr auf der Stricherliste.
Ja, und
an
wenn,
Frauen
dann
und
bitte
Menschen,
mir
die du
schreiben,
hast.
Bitte dann mir schreiben, weil ansonsten kann ich es nicht sehen.
Sehr gerne. Ihr schreibt der Katja, schreibt uns, wie es euch gefallen hat. Wir freuen uns auch immer wahnsinnig über Feedback. Gerne auch die obligatorischen 5 Sterne. Da freuen wir uns natürlich auch drüber. Aber besonders, um ehrlich zu sein, freue ich mich eigentlich über eure Worte, die uns immer erreichen und wirklich auch viel bewirken bei uns. Liebe Katja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, deine Zeit ist rar. Danke für die vielen, vielen Tipps. Und du hast es vorher schon angeteasert. Am Ende bitte ich meine Gäste immer um eine Frage, die das Leben stellt. Mhm. Ist gleich eine Frage, die du als so wichtig findest. Vielleicht als Karrierecoach, aber auch als Katja einfach. Mhm. Welche Frage möchtest du uns mitgeben, damit alle, die uns jetzt zuhören, mal auf die Suche nach einer ganz eigenen Antwort geben?
Die Frage wurde mir selber einmal gestellt von einer anderen Trainerin und hat mich damals als angestellte Managerin begeistert. Und es ist eine Sicker-Frage. Das heißt, man darf sich tatsächlich Raum dafür geben. Wer warst du, bevor dir die Welt erzählt hat, wer du sein sollst?
Wow. Das ist eine sehr starke Frage.
Und ich lade wirklich jeden ein, tiefer zu gehen und sich auch zu erinnern, was ist die Essenz von dir selber? Wer bist du? Wie bist du? Wer warst du auch als Kind tatsächlich? Was haben deine Eltern oder andere Menschen immer über dich gesagt? Wie haben sie dich beschrieben? Und da ist sehr, sehr viel Wahres dran, auch was wir in unser Berufsleben wieder einbringen können.
Und dieses Berufsleben ist hoffentlich ein erfülltes, ein glückliches, ein erfolgreiches, vielleicht jetzt noch erfolgreicher. Liebe Katja, auch dir viel Glück und viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Danke, dass du bei uns warst.
Dankeschön, Niki.
Danke fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Genießt euer Leben.
Unsere Kai beantwortet dir 24/7 jede deiner Karrierefragen. Die erste deutschsprachige AI Career Coach ist jederzeit für dich da. Und du kannst sie monatlich ab nur 49 Euro nutzen. Damit möchte ich Karrierecoaching für jede Frau möglich machen und das ohne dein Bankkonto zu belasten. Unsere Kai hat 12 verschiedene Spezialisierungen und begleitet dich wirklich in jeder Situation, sei es beim CV-Updaten, in der Gehaltsverhandlung, beim Konfliktklären oder aber auch eine E-Mail an deine Kollegen formulieren, die so richtig Power hat. Du kannst sie kostenlos 7 Tage lang testen über den Link in den Shownotes oder coachkatja.com/Kai. Unsere Kai freut sich schon auf dich und begleitet dich auch abends auf deiner Couch oder hier beim Podcast hören. Wenn du eine Frage hast, just ask Kai.